unser Jesus bist. Danke, dass du mein Jesus bist. Ich danke, dass du jetzt durch mich sprechen wirst und dass du einfach jedes einzelne Herz berührst. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du die Herzen bereit machst und öffnest, dass dein Wort einfach auf vorbereiteten Grund fällt. Danke, dass wir dir begegnen dürfen. Und ich bitte dich, dass wir genau jetzt während der Predigt dir begegnen dürfen und dass wir dir begegnen werden. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich feiere das so, dass wir so viele sind, die hier jeden Sonntag gemeinsam Gottesdienst feiern, sowohl hier vor Ort als auch zu Hause vor dem Bildschirm. Und ich weiß, dass auch einige es erst hinterher sich angucken und auch ihr seid herzlich willkommen. Schön, dass ihr hinterher noch eingeschaltet habt. Ich muss da gleich weitermachen, wo Iris angefangen hat. Vielen Dank. Ich finde es so cool, dass hier überall Jugendliche mithelfen, für die ich ja auch ein bisschen mitverantwortlich bin. Hier vor mir steht zum Beispiel jemand, ich weiß, dass hinten in der Videoregie jemand sitzt und wir haben mir gerade eben zwei Leute auf der Bühne gesehen, am Schlagzeug und auch hier an der A-Gitarre übrigens zum allerersten Mal richtig im Gottesdienst an der A-Gitarre, ne? Klar, als Teenie-Band waren sie schon mal da, aber in der großen Band, ich finde es so cool, ich feiere das tierisch, dass ihr euch auch herausfordern lasst und dass ihr Schritte geht und dass ihr sagt, hey, ich will Gott dienen. Das finde ich so cool, macht weiter. Genau, wir sind ja mitten in der Reihe, wenn es dich wirklich gibt. Und in den letzten zwei Wochen haben Heinz und Dave schon zwei krasse Predigten rausgehauen zu den Themen Ist da jemand? Und Religion? Nein, danke. Ich habe die tierisch gefeiert, also schaut auf YouTube einfach hinterher, klickt drauf, schaut weiter, es lohnt sich auf jeden Fall. Heute geht es um die Sache mit dem Leid. Und ich meine, es ist für mich sowieso schon herausfordernd, hier zu stehen und zu predigen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann noch zu dem Thema. Ja, ich merke, dass ich an dem Thema wachsen darf. Und ich will euch einfach sagen, Leid ist super sensibel. Das Thema ist so sensibel und ist so herausfordernd. Und es gibt dazu so unfassbar viel zu sagen, dass es wirklich schwer war, das auf 20 bis 30 Minuten zu begrenzen. Aber ich glaube, ich habe es geschafft. Und Heinz ist zuversichtlich. Und es ist so sensibel, weil jeder Mensch Leid anders erlebt und auch in einer anderen Intensität erlebt. Und wir können ganz, ganz viel darüber diskutieren und überlegen und reden, was denn Leid bedeutet und wo es herkommt und was es mit uns macht. Aber wenn wir wirklich mit Leid konfrontiert sind, bringen uns diese ganzen theoretischen Antworten meistens überhaupt nichts. Und deshalb werde ich versuchen, die Predigt so ein bisschen zweizuteilen. Am Anfang beschäftigen uns wir einfach allgemein mit Leid. Das ist so ein bisschen theorielastiger, aber es ist überhaupt nicht schlimm. Ihr schafft das und es wird richtig gut. Und im Anschluss möchte ich mit euch darüber reden, wie wir uns selber helfen können und wie wir auch anderen Leuten helfen können, die in unserem Umfeld gerade mit Leid konfrontiert sind. Die Kernfragen für den ersten Teil sind: Gott, wenn es dich wirklich gibt, warum gibt es dann so viel Leid? Und Gott, wenn du wirklich gut bist, warum lässt du all das Leid zu? Gott, wenn du wirklich allmächtig bist, warum beendest du das Leid nicht einfach? Und sei ganz ehrlich, du hast dir diese Fragen schon gestellt. Oder du weichst ihn innerlich immer wieder aus, weil du einfach keine zufriedenstellende Antwort darauf findest. Es ist egal, ob du Gott schon persönlich kennst oder noch nicht, du hast eine Vorstellung, eine ganz persönliche Vorstellung davon, wie Gott ist. Oder wie er sein müsste, wenn es ihn geben würde. Jetzt habe ich meine Flasche umgekippt. Bleib da bitte, dankeschön. Danke, Dave. Und das Problem ist, auch warum wir uns diese Fragen stellen, dass diese Vorstellung oft nicht mit dem übereinstimmt, was wir in unserem Leben erleben. Und vielleicht hast du auch eine andere Frage, die ich jetzt nicht aufgezählt habe, aber die in die gleiche Richtung geht und diese gleiche Grundproblematik irgendwie da zugrunde liegt. Dass unsere oft unterbewusste Vorstellung davon, wie Gott sein müsste, nicht mit dem übereinstimmt oder nicht überall mit dem übereinstimmt, was wir persönlich in dieser Welt erleben. Weil es ist so, dass diese Vorstellung manchen von uns sehr bewusst ist, wie Gott sein müsste, und bei anderen ist sie aber irgendwo unterbewusst abgespeichert. Es ist uns nicht klar, dass wir das denken, aber es bestimmt das, wie wir denken und wie wir handeln. Und genau weil eben diese Fragen aus diesen persönlichen Vorstellungen heraus entstehen, ist es total wichtig, dass wir damit anfangen, dass wir uns überlegen, wie stelle ich mir eigentlich Gott vor? Schnapp dir doch mal Stift und Papier, wenn du zu Hause bist. Wenn du hier bist, Notizfunktion vom Handy klappt auch oder vom Tablet oder was auch immer du dabei hast. Und wenn du zu Hause am Bildschirm sitzt, hey, nutz super gerne auch den YouTube-Chat oder wenn du es später anschaust, schreib Kommentare und überleg dir, wie du diesen Satz beenden würdest. Gott ist, Punkt, Punkt, Punkt. Oder, wenn du noch nicht so sicher bist, ob es Gott wirklich gibt, wenn es Gott geben würde, wäre er, Punkt, Punkt, Punkt. Also das Ziel ist, dass du jetzt Satzenden aufschreibst und die Frage beantwortest, wie stellst du dir eigentlich Gott vor? Ich gebe dir dafür so ungefähr 40 Sekunden Zeit, dann machen wir weiter. Super cool, vielen Dank, dass du dich auch hast herausfordern lassen. Ich hoffe, du hattest ein paar gute Ideen. Ich habe das auch gemacht und ich habe dann hinterher geguckt, ob das, was ich aufgeschrieben habe, ob ich das auch wirklich in der Bibel wiederfinde, weil sonst passt es ja auch nicht so ganz mit dem, ob das wirklich stimmt. Ich muss sagen, ich hatte Glück. Bei mir habe ich alles in der Bibel wiedergefunden und ich habe euch eine Liste mitgebracht. Vielen Dank, dass du sie anwirfst. Mit ein paar Eigenschaften von Gott. Ich glaube, dass diese Liste absolut nicht vollständig ist, aber es reicht erstmal, glaube ich. Wenn du mehr draufstehen hast, super, mega cool. Ich glaube, Gott ist Liebe. Das sehen wir in 1. Johannes 4, Vers 16. Ich glaube, Gott ist gerecht. Psalm 11, Vers 7. Ich glaube, Gott ist treu. 1. Korinther 1, Vers 9. Ich glaube, Gott ist gut. Psalm 25, Vers 8. Ich glaube, Gott ist allmächtig. Psalm 33. Und ich glaube, Gott ist nichts unmöglich. Jeremia 32, Vers 27. Das ist übrigens der Traufvers von Jonas und mir. Und wenn wir uns jetzt diese Liste angucken und nochmal die Fragen so Revue passieren lassen, die wir euch am Anfang euch gestellt habe oder euch gesagt habe, dass wir darüber reden werden, und jetzt wirklich jeden Gedanken konsequent zu Ende denken, dann kommen wir an einen Punkt, dass wir eigentlich sagen müssten, also Gott ist entweder nicht gut oder er ist nicht allmächtig oder er ist nicht gerecht, wenn wir uns das Leid in dieser Welt anschauen. Trotzdem glaube ich, dass jede dieser Eigenschaften, die ich euch aufgezählt habe, eine Eigenschaft Gottes ist und dass sie sich nicht widersprechen. Es wird noch herausfordernder, ihr merkt es. Ne? Bleibt wirklich dran, das ist total wichtig für euren persönlichen, für euren persönlichen Glauben, dass wir uns mit diesen Fragen auseinandersetzen und nicht nur da irgendwie drüber weggehen. Ihr habt einen Riesengewinn, wenn ihr euch da reinbeißt und dranbleibt. Das heißt, die logische Konsequenz aus diesen unterschiedlichen Sichtweisen ist, entweder ist unsere Definition von gut, gerecht und allmächtig falsch, oder uns fehlt noch ein wesentlicher Teil vom Wesen Gottes. Ich glaube, dass es irgendwo eine Mischung daraus ist. Kennt ihr die Chroniken von Narnia? Vielleicht haben ein paar schon die Bücher gelesen oder auch die Filme gesehen, wahrscheinlich eher die Filme. Der Autor C.S. Lewis, der hat noch ein weiteres Buch geschrieben, über den Schmerz heißt es. Und da gibt es einen Abschnitt drin, der eigentlich auf die gleiche Frage abzielt. Den habe ich euch mitgebracht, ein bisschen gekürzt, und lese ihn euch vor. Unter dem guten Gott verstehen wir heutzutage fast ausschließlich den lieben Gott. Aber mit Liebe meinen die meisten von uns in diesem Zusammenhang so viel wie Gutherzigkeit. Das heißt den Wunsch, jemand anders glücklich zu sehen. Wir möchten nicht so sehr einen Vater im Himmel, als vielmehr einen Großvater im Himmel, einen greisen Wohlmeiner, dessen Plan für das Universum einfach darauf hinausläuft, dass am Abend eines jeden Tages gesagt werden kann, es war für alle wundervoll. Eine Vorstellung ungefähr dieser Art verbirgt sich im Hintergrund nicht weniger Köpfe. Aber da es über alle Maßen klar ist, dass dies nicht der Fall ist, und da ich Grund habe, nichtsdestoweniger zu glauben, dass Gott die Liebe ist, so komme ich zu dem Schluss, meine Vorstellung von Liebe möchte einer Korrektur bedürfen. Das war jetzt ein bisschen älteres Deutsch, ne? Nochmal in aktuelleren Worten. Also er sagt, der gute Gott, das ist der liebende Gott. Und eigentlich wünschen wir uns nicht einen Vater, sondern einen Großvater im Himmel, bei dem die Kinder oder eher die Enkel alles machen dürfen, was sie wollen, solange sie halt irgendwie Spaß haben. Aber er sagt auch, hey, Liebe sieht so nicht aus. Liebe sieht anders aus. Und ich glaube, genau das ist der Schlüssel für unser Problem. Also ich habe euch ja vorhin vorgelesen, ne? 1. Johannes 4, Vers 16, dort steht, Gott ist Liebe. Da steht nicht, Gott liebt oder Gott ist liebend. Das wäre eine Eigenschaft von Gott. Da steht, Gott ist Liebe. Das ist so, wie wenn da ein Ist-Gleichzeichen stehen würde. Wenn in der Mathematik irgendwo ein Ist-Gleichzeichen steht, jeder von euch hatte Mathe, wisst ihr, dass was links und rechts von dem Ist-Gleichzeichen steht, muss den gleichen Betrag ergeben, ist also identisch. Das heißt, Liebe ist das innerste, das tiefste Wesen Gottes. Aber was bedeutet das? Wie sieht diese Liebe aus und wie bekommen wir sie mit dem Leid zusammen, was wir in der Welt sehen? Und genau das erzählt uns die Bibel. Gott ist so sehr Liebe, dass er gar nicht anders konnte, als sich die Menschen als Gegenüber zu schaffen. Er will Beziehung. Er will diese Liebe weitergeben. Es ist ihm nicht genug, dass er es irgendwie in sich drin hat und das ist da schön und so. Nee, er will, dass dich rausgeht. Und er liebt so sehr, dass er überhaupt niemanden dazu zwingen möchte, ihn zurückzulieben oder eine Liebesbeziehung mit ihm einzugehen. Er will wirklich ein echtes Gegenüber. Ein Gegenüber, das ein eigenständiges Bewusstsein hat, das einen eigenständigen Verstand hat und das die Freiheit hat, sich für oder gegen Dinge zu entscheiden. Weil nur, wenn jemand diese Eigenschaften hat, kann er sich auch frei dazu entscheiden, zu lieben. Diese Freiheit, die Gott uns gibt anscheinend, die steht ja jetzt irgendwie im Widerspruch mit seiner Allmacht, ne? Weil wenn Gott allmächtig ist, dann könnte er ja einfach alles vorherbestimmen und dann wäre ja klar, dass jeder ihn irgendwie liebt. Aber das wäre doch ungefähr so, wie wenn Gott sich einen Haufen programmierter Roboter geschaffen hätte, die dann immer genau das machen, was er sagt und dann ist gut und so. Das glaube ich nicht, weil programmierte Roboter wären nicht in der Lage, echte Liebe ihm entgegenzubringen und genau das ist, was er sich wünscht. Das bedeutet, als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er sich selbst aus Liebe dazu entschlossen, auf einen Teil seiner Macht zu verzichten. Weil er sich nichts sehnlicher wünscht, als in einer Liebesbeziehung mit dir zu sein, zu der du aus absolut freien Stücken und ohne Zwang Ja sagen kannst. Die Bibel erzählt uns ganz am Anfang, wie der Mensch darauf reagierte. Dem Menschen war diese Liebe nicht genug. Er wollte lieber selber Gott sein und alles alleine schaffen. Es kann ja nur in die Hose gehen, oder? wenn wir ganz ehrlich sind, dann kämpfen wir noch heute damit, dass wir alles selber und alleine schaffen wollen. Also vielleicht ist es bei euch nicht so, aber mir definitiv. Und mit dieser Entscheidung, des Menschen Gott sein zu wollen und sich damit aus dem Plan und aus dem Willen Gottes zu entfernen, bekam das Böse Raum. Zerstörung, Mord und Totschlag überziehen seitdem die Erde. Und das ist nur die Spitze von dem, was alles an Bösen hier passiert. Und meistens wird das Ganze sogar noch ausgelöst durch Menschen, die einfach halt Gott sein wollen, aber es nicht können. Jetzt ist die große Frage, wie reagiert Gott darauf, der ja die Liebe ist? Das lesen wir im 1. Mose 6, nicht 5, 6, Vers 5 bis 6. Da steht, als aber der Herr, also Gott, sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens, alle Zeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde, und es betrübte ihn in seinem Herzen. Ich finde es so abgefahren. Da steht nämlich, dass Gott selbst zugibt, es läuft nicht so, wie ich das geplant habe. Ich wollte eigentlich was anderes, aber es klappt irgendwie nicht. Und nicht nur das, er leidet darunter. Da steht, es betrübte ihn in seinem Herzen. Das, was wir als Kern von einem Wesen ansehen, das Herz, da drin ist Gott betrübt. Er ist traurig, er ist enttäuscht und er ist verletzt. Wenn jemand das mit dir gemacht hätte, was würdest du dann tun? Das Krasse ist, alles, was du dir jetzt gedacht hast, so ist Gott nicht. Seine Liebe ist so groß, dass er nicht aufgibt. Er zerstört die Erde nicht, er zerstört die Menschen nicht, er überlässt sie nicht mal einfach nur sich selbst. Er schmiedet einen Plan, wie er es schaffen kann, die Menschen zurückzugewinnen. Er entscheidet sich immer und immer wieder, um die Liebe der Menschen zu werben. Und er macht es super persönlich und ganz konkret. Die Bibel ist voll von Menschen, die eine direkte und persönliche Beziehung zu Gott hatten. Und ich weiß, ich habe eine direkte und persönliche Beziehung zu Gott. Und hier im Raum sitzen Leute, die eine echte und eine direkte und eine persönliche Beziehung zu Gott haben. Und ich glaube auch einige von euch, die ihr zuschaut, ihr habt diese Beziehung. Ihr habt Ja gesagt zu Gott. Aber leider bekommt Gott auch im Laufe der Geschichte und auch heute noch immer wieder einen Korb von uns Menschen. Aber es hält ihn überhaupt nicht auf. Er ist so flexibel in seinem Plan, dass er immer wieder Möglichkeiten findet und neue Ideen hat, wie er den Menschen dazu bringen kann, nicht dazu zwingen, sondern dazu bringen kann, ihn zu lieben. Und den bisherigen Höhepunkt, den lesen wir im Neuen Testament. Da steht, dass Gott nicht nur auf Teile seiner Macht verzichtet, sondern dass er auf alle seine Privilegien verzichtet. Er wird Mensch. Und Jesus lebt wie wir Menschen hier auf dieser Erde und erlebt genau das gleiche Leid, das wir erleben. Er bleibt dabei absolut fehlerlos und stirbt am Ende trotzdem stellvertretend für die Menschen, die immer noch Gott sein wollen. Ist das nicht krass? Also das ist total paradox. Menschen, die Gott sein wollen, verhindern eine Beziehung zu Gott. Und Gott entscheidet sich, dass er Mensch wird, damit diese Beziehung wiederhergestellt wird. Das ist der absolute Beweis von Gottes Liebe. Und er tut das, damit wir eben genau diesen ungehinderten Zugang zu Gott haben. Und er stirbt nicht nur. Er ist 3 Tage im Reich des Todes, also dort, wo das Böse ist, und dann steht er wieder auf. Er wird wieder lebendig und er besiegt den Tod und das Böse. Ja, jetzt fragst du natürlich zu Recht, und warum gibt es dann noch Leid, wenn das Böse doch besiegt ist? Ja, nicht von der Hand zu weisen. Jesus erzählt dazu ein Gleichnis in Matthäus 13. Dabei geht es um den Gutsherrn, der guten Samen aussät, Weizen. Und eines Nachts, als alle schliefen, alle Arbeiter und der Gutsherr auch, kam sein Feind und er streute und säte Unkraut zwischen den Weizen. Das merkt erst keiner, aber als die Saat aufgeht, entdecken die Arbeiter, was passiert war und gingen zum Gutsherrn und sagten, du, sag mal, schau mal, Weizen und Unkraut und so und beides und doof, was sollen wir denn jetzt machen? Sollen wir es ausreißen? Der Gutsherr sagt, nein, ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Lasst beides miteinander wachsen, bis die Zeit der Ernte da ist. Dann werde ich zu den Erntearbeitern sagen, reißt zuerst das Unkraut aus, sammelt es ein und bündelt es, um es zu verbrennen, und dann bringt den Weizen in meine Scheune. Das Unkraut ist in diesem Bild das Böse. Der Weizen sind die Nachfolger Jesus, also die, die Ja zu der Liebesbeziehung mit Gott gesagt haben. Die Ernte, das ist das Gericht Gottes, das am Ende der Zeit kommen wird, dann, wenn Jesus wiederkommt. Jesus sagt hier also, solange die Ernte, also die Zeit noch nicht reif ist, würde mit der endgültigen Vernichtung des Bösen auch die Gemeinde Gottes verloren gehen oder schweren Schaden nehmen. Oder nochmal anders formuliert, weil Gott Liebe ist, will er, dass alle Menschen errettet werden. Also faktisch so viele wie möglich. Und er will, dass sie ein freiwilliges Ja zu dieser Liebesbeziehung finden. In Daniel 7 und der Offenbarung lesen wir, wie das Ende der Zeit aussehen wird. Das Böse wird endgültig besiegt, jedes Knie wird sich vor Gott beugen, aber das bedeutet, dass die Zeit für dieses freiwillige Jahr, damit wir die Ewigkeit mit Gott verbringen können, vorbei sein wird. Deshalb wartet Gott aus Liebe auf den richtigen Zeitpunkt für den endgültigen Sieg über das Böse. Also für den endgültigen Sieg über das Leid. Er ist wie ein sehr guter Schachspieler, der genau weiß, wie die Partie ausgehen wird. Er wird gewinnen. Und er nutzt die eigenen Figuren und die Figuren des Gegners zu seinem und damit zu unserem Vorteil. Lass uns nochmal auf die Kernfragen ganz vom Anfang schauen. Gott, wenn es dich wirklich gibt, warum gibt es dann so viel Leid in dieser Welt? Wenn du wirklich gut bist, warum lässt du all das Leid zu? Und wenn du wirklich allmächtig bist, warum beendest du all das Leid nicht einfach? Die meisten Fragen haben wir schon beantwortet. Den ersten Teil von der ersten Frage, Gott, wenn es dich wirklich gibt, den hat der Dave in der ersten Predigt mit beantwortet. Also schau dir diese Predigt an, wenn du da noch Fragen dazu hast. Zum zweiten Teil, es gibt Leid in dieser Welt, weil es Böses gibt. Und weil wir Menschen Gott sein wollen, es aber nicht können, weil wir dafür nicht geschaffen sind. Gott ist Liebe, Gott ist gut. Er ist allmächtig, aber er verzichtet aus Liebe auf einen Teil seiner Macht. Er wird aber diese Macht irgendwann wieder vollständig nutzen und dann wird jedes Knie sich vor ihm beugen und das Böse wird besiegt. Und Gott lässt das Leid eben genau nicht zu. Er steht nicht nur daneben und beobachtet. Er greift ganz konkret ein. Er kämpft und überwindet das Leid. Er hat einen Plan, um mit möglichst allen Menschen eine Liebesbeziehung führen zu können. Aber er wartet aus Liebe auf den richtigen Zeitpunkt, um das Böse endgültig zu besiegen. Deshalb erleben wir als Christen eine Welt, in der auch wir leiden. Wir leben im Now and not yet. Also im Schon, aber noch nicht. Wir erleben einen Vorgeschmack auf das, was mal sein wird und was im Himmel schon längst Realität ist. Wir erleben, dass Gott ganz konkret in unseren Leben eingreift und Leid wegnimmt. Aber wir erleben es nicht immer. Und meistens wissen wir nicht, warum Gott in einem konkreten Leben so eingreift und in einem anderen Leben in unserer Sicht überhaupt nicht oder irgendwie ganz anders. Und genau das ist der Grund, warum uns Leid so sehr herausfordert. Wenn ein Freund zu uns kommt und uns von seinem Leid erzählt, dann sind wir total versucht, dass wir ihm erklären, warum, wieso und weshalb er jetzt dieses Leid erlebt und was er tun kann, damit er es nicht mehr erlebt. Aber meistens hilft es praktisch überhaupt nicht. Auch wenn die Aussagen an sich richtig sind, hilft die Theorie nicht, praktisch das Leid zu überwinden und da herauszukommen. Zusätzlich kommen diese gut gemeinten Ratschläge leider oft auch aus einem Bedürfnis vom Zuhörer heraus, dass er irgendwie das Leid unangenehm findet, ich kann mich da gar nicht ausschließen, und auch das Gespräch darüber unangenehm findet. Und dass wir vor allem nicht wissen, wie wir jetzt darauf reagieren sollen. Das merkt natürlich der Freund auch sofort und es ist total fatal, weil sowieso mit dem Gefühl von Leid oder mit dem Erleben von Leid ganz oft ein Gefühl der Einsamkeit einfach mitkommt. Und wenn dann noch das Gefühl dazu kommt, du bist mir unangenehm, auch wenn es überhaupt gar nicht so gemeint war, dann verstärkt es oft diese Einsamkeit und das Alleinsein und das Unverstanden fühlen, dass sich unverstanden fühlen. Ich habe euch ein paar Reaktionen mitgebracht, die so kommen können, wenn man von seinem Leid erzählt. Und die meisten davon sind bestimmt gut gemeint, aber leider verletzen sie in dieser akuten Situation mehr, als dass sie helfen. Und ich zeige euch die nicht, um euch zu sagen, ha, ihr seid böse, ihr habt das gesagt. Hey, ich habe auch schon Sachen davon gesagt und es tut mir total leid. Aber ich glaube, dass es Menschen gibt, die sich gar nicht erst trauen, von ihrem Leid zu erzählen, weil sie Angst haben, dass solche Reaktionen kommen und dass sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und dass sie denken, wenn das kommt, das schmeißt mich noch mehr rein, das hilft mir nicht. Ich weiß nicht, was ich dann machen soll. Ich will uns ermutigen, dass wir aufmerksam sind, dass wir Gott fragen, bevor wir den Mund aufmachen, was soll ich sagen? Soll ich überhaupt was sagen? Ist gerade was ganz anderes dran? Wir als Christen, wir sind, ich glaube, dass es eine unserer Paradedisziplinen sein sollte, Menschen in ihrem Leid zu begegnen und ihnen Hoffnung zu geben und sie einfach mit Gott in Verbindung zu bringen. Und dafür ist es wichtig, dass wir wissen, wie wir da reagieren können. Ihr könnt es euch einfach mal durchlesen nebenher. Ich kann euch sagen, in christlichen Kreisen kann man da noch einige Sätze ergänzen. Ich habe mal zwei als Beispiel mitgebracht. Zum Beispiel, Gott will deine Freude sein. Wenn du dir jetzt vorstellst, du hast gerade irgendwie, keine Ahnung, das Schlimmste erlebt in deinem Leben, was du bisher so erlebt hast und jemand kommt dir mit dem Satz, nachdem du es ihm erzählt hast und es hat dich total Überwindung gekostet, ihm es überhaupt zu erzählen, denkst du nur, ja, klar, macht mich jetzt total freudig. Nee, nicht. Der Satz an sich ist ja absolut richtig. Gott will unsere Freude sein und er will auch unsere Freude sein im Leid. Aber der Weg, das der Person so zu sagen, ist in meinen Augen falsch. Wir können dafür beten. Das ist super. Der zweite Satz, Gott gibt dir nicht mehr, als du tragen kannst. Das ist total eine total gefährliche Halbwahrheit, weil es ist angelehnt an 1. Korinther 10, Vers 13. Da steht es auch so ungefähr drin, nur dass es sich halt auf Versuchung bezieht, also Dinge zu tun, um aus dem Willen Gottes rauszutreten und nicht um Leid. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Der Punkt ist, dass wir immer wieder mit Dingen konfrontiert werden, die für uns zu schwer sind, die wir nicht alleine tragen können. Und das ist in Ordnung, das müssen wir nicht. Gott bietet uns an, dass er diese Lasten, dass er dieses Leid mit uns und für uns trägt. Ja, jetzt habe ich ja ganz schön viele Negativbeispiele gemacht. Aber was hilft denn jetzt wirklich? Ich kann nachvollziehen, dass du dir diese Frage stellst. Und das ist ganz einfach. Gott hilft. Das heißt, Gebet hilft. Biete ihm an, für ihn zu beten. Entweder ganz persönlich und direkt, wenn ihr gerade redet, und sag ihm auch, hey, ich werde dich in den nächsten Monaten unterstützen im Gebet. Ich werde immer wieder nachfragen, wie es dir geht, wie es läuft, wie ist es konkret. Und du musst mir nicht jedes Mal antworten, wenn du das gerade nicht willst, ist okay, sag's mir einfach. Ich frage dich dann wieder. Du zeigst ihm damit, dass er dir wichtig ist. Dass er dir nicht egal ist und dass er nicht alleine ist. sei einfach da. Hör aktiv zu. Nimm ihn in den Arm, wenn er das will. Unterstütze da, wo es möglich ist und da, wo es nötig ist. Ich brauche kurz einen Schluck, bevor ich weitermache. Ich will euch noch erzählen, wie ich mit Leid umgehe, beziehungsweise wie ich schon umgegangen bin. Das ist in einem ständigen Wandel. Also wahrscheinlich erzähle ich euch nächstes Jahr schon wieder was anderes. Ich habe in meinem Leben Leid in ganz unterschiedlicher Form erlebt. Und ich könnte euch jetzt das erzählen, was für mich am weitesten zurückliegt. Das wäre wahrscheinlich am einfachsten. Aber ich habe mich entschieden, dass ich euch das erzählen möchte, was vor nicht mal anderthalb Jahren passiert ist. Und deshalb werde ich wahrscheinlich weinen, weil es noch nicht abgeschlossen ist. Und dabei geht es nicht darum, dass ich irgendwie meine Gefühle zur Schau stellen will oder mich selbst quälen oder ganz viel Mitleid von euch will oder so. Das ist nicht der Punkt. Ich möchte, dass ihr seht, hier predigen Menschen. Jeder hat seine eigene Geschichte. Jeder ist nicht perfekt. Jeder ist an bestimmten Punkten zerbrochen oder in einem Heilungsprozess. Und das ist absolut okay. Als Kirche sind wir Familie und Familie steht die leichten und die schweren Zeiten miteinander durch. Sie feiern die Erfolge und dann, wenn was positiv geworden ist. Aber sie leiden auch gemeinsam mit demjenigen mit, der gerade das Positive noch nicht erlebt. Und ich will euch Mut machen, weil Gott gut ist und weil er uns eben nicht alleine lässt. Ihr merkt schon, ich schluck immer mehr. Also vor nicht mal anderthalb Jahren haben wir das erlebt, was ungefähr jede zweite bis dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben erlebt. Unser erstes Kind ist noch in meinem Bauch gestorben. Und daran ist einfach nichts gut. Und ich sehe auch nach wie vor keinen Sinn darin. Aber trotzdem ist Gott gut. Und ihr könnt euch vorstellen, dass die erste Nacht nach dieser Nachricht absolut grauenvoll war. Ich konnte nicht schlafen und ich lag einfach nur im Streit mit Gott. Warum macht er das? Warum lässt er das zu? Lest die Psalmen. Da stehen einige Sachen drin, wo ihr sehen könnt, wie sowas klingen kann. Am nächsten Tag musste ich operiert werden und irgendwann war ich dann innerlich an dem Punkt, dass ich zu Gott gesagt habe, Gott, ich kann das nicht. Ich will das nicht. Ich will das nicht erleben. Ich bin einfach zu schwach. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Und genau in dem Moment, als ich zugegeben habe, ich schaff's nicht alleine. Ich bin nicht Gott. Und ich muss es auch nicht sein. Hat sich die Atmosphäre verändert. Die Trauer war immer noch da, aber dazu kam Gott mit seinem Trost, mit seiner Gegenwart, mit seinem Frieden und in der absoluten Geborgenheit in der Situation, die überhaupt gar nicht danach aussah. Hey Leute, ich war so entspannt, dass die Schwestern, die mich zur OP, auf die OP vorbereitet hatten und so, dass die, glaube ich, teilweise echt ein bisschen perplex waren, wie jemand so entspannt sein kann und ich habe es selber nicht verstanden. Es war einfach wie ein, also wie mir Gott die ganze Zeit sagt, Janina, ich hab dich. Ich trag dich durch. Das ist unser Gott. Immanuel. Gott mit uns. Und ist der absolute Gefühlscocktail. Weil da Trauer ist und weil da Freude ist, weil Gott einfach so gut ist. Wenn du gerade Leid erlebst oder schon Leid erlebt hast, egal ob du jetzt ein Mann oder eine Frau bist, ob du mit dem Tod von jemandem kämpfst oder ob du mit Armut oder egal, jeder Form von Leid kämpfst, du kannst dir sicher sein, Gott kennt dein Leid. Er leidet mit dir, sein Herz zerbricht mit dir und er weint mit dir. Jesus weiß genau, wie du dich fühlst, weil er hat das alles selber mit durchgemacht. Er versteht dich. Und du kannst dir sicher sein, er ist bei dir und er ist mit dir. Er will genau dir in dieser Situation seine Liebe und seine Anteilnahme zeigen. Er will dich trösten und er will deine Tränen abwischen. Und du kannst dir auch total sicher sein, alles, was du erlebst, so wie es in Römer 8, 28 steht, es wird dir zu deinem Besten dienen. Das heißt nicht, dass Gutes, was passiert ist, überhaupt nicht. Das heißt, dass Gott einen Weg herauskennt und dass er alles Übel, was dir passiert, nutzen wird zu deinem Besten. Denkt an den Schachspieler. In dem Schachspiel, wenn jemand sehr gut Schach spielt, besiegt er nicht unbedingt den Gegner direkt am Anfang, sondern er lässt ihn warten und lässt ihn kommen. Und dabei fallen manchmal auch eigene Figuren. Und es ist ultra traurig und es tut weh, aber wir wissen, dass wir nicht tiefer fallen werden als in Gottes Hand. Und es ist klar, wer am Ende siegt. Es ist klar, dass das Böse am Ende besiegt wird und dass alle Tränen abgewischt werden. Das bedeutet, es ist total in Ordnung, wenn du Trauer, Wut, Angst, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit fühlst. Das ist sowas von okay. Das ist absolut angemessen und in Ordnung. Aber lass es zu und lass es raus. Geh damit zu Gott. Vergrab's nicht in dir. Gott hat keine Angst vor deinen Gefühlen. Er ist nicht überfordert und er ist nicht überrascht. Er will dir damit helfen, umzugehen. Er will dir zeigen, wie du mit deinen Gefühlen und wie du mit der Situation umgehen kannst. Er will dir seine Perspektive und seine Hoffnung geben. Und es kann sein, dass du dazu bestimmte Gefühle loslassen musst. Aber aus seiner Kraft ist das auch möglich. Bitte, 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 bleib nicht stehen. Gib nicht auf. Da ist Hoffnung und da ist Perspektive. Beweg dich auf Gott und beweg dich auf Menschen zu. Menschen verletzen dich nur, auch wenn das vorher so klang. Die Gespräche mit Menschen helfen, durchzustehen und sie helfen, es zu verarbeiten. Ich weiß, es kostet Überwindung und es tut weh, aber es lohnt sich. Wenn du stehen bleibst und es in dir vergräbst, dann wird dein Herz bitter und es wird hart. Und Gottes Trost und seine Liebe sind so viel besser und sind so viel größer als das. Er hat so viel mehr mit dir vor. Sein Plan mit dir ist noch lange nicht zu Ende. Und dein Leben ist nicht vorbei. Es geht weiter und er wird krasse Dinge in deinem Leben tun. Wenn du diesen Gott noch nicht kennst, wenn du seine Liebe noch nicht erlebt hast, ich lade dich so sehr ein, dass du ihm heute sagst, ich will dich kennenlernen. Ich will dieses Ja zu der Liebesbeziehung zu dir finden. Ich will die Ewigkeit mit dir verbringen. Und wenn du willst, dann kannst du jetzt einfach das Gebet mir nachsprechen, was ich vorspreche. Danke Gott, dass deine Liebe so groß ist. Danke, dass du mir fast nachläufst, dass ich dir begegnen kann. Danke, Jesus, dass du für mich gestorben bist und dass du für mich wieder auferstanden bist. Ich will dir nachfolgen. Ich will dich immer besser kennenlernen und ich will dich lieben. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Amen. Und wenn du Gott schon kennst, aber du merkst, irgendwie meine Vorstellung von dem, wie Gott ist, Vielleicht stimmt die gar nicht mit dem überein, wie er wirklich ist. Oder du hast Leid erlebt, aber du hast nie erlebt, wie Gott dir in diesem Leid begegnet. Es ist nicht zu spät dafür. Frag den Heiligen Geist, ob da etwas ist in deinem Herzen, wo er ran will, wo er dir zeigen will, wo er da war in der Situation, wenn du dich alleine gefühlt hast. Und wo er dir aus diesem Schmerz und aus dem Leid heraushelfen will, innerlich. Weil durch Jesus' Tod am Kreuz können wir innerlich frei werden. Und wenn du das bist, dann leg einfach kurz deine Hand auf dein Herz und mach dich einfach eins mit meinem Gebet. Danke Gott, dass du mich kennst und dass du mich durch und durch kennst, dass vor dir nichts verborgen ist. Danke, dass du weißt, wo ich in meinem Leben Leid erlebt habe. Und danke, dass du mir genau dort begegnen willst. Ich erlaube dir, dass du da, wo eine Decke drüber liegt, über dem Schmerz und über dem Leid, dass du sie wegnimmst, damit Heilung reinkommen darf. Ich erlaube dir, dass du an meinem Herzen arbeitest. Jesus, ich will ein weiches Herz haben, das nicht hart ist vor Bitterkeit und Verlust. Ich will dich aus ganzem Herzen lieben können. Und ich will diese Liebe weitergeben können. Und ich will anderen Menschen helfen können, die das gleiche Leid erleben wie ich. Und ich wünsche mir, dass sie dir begegnen und dass sie deinen Trost erfahren. Danke Gott, dass du so gut bist und dass du so sehr liebst. Dass du nie aufhören wirst zu lieben. Ich bete, dass wir diese Liebe ganz neu erkennen und erfassen dürfen. Und dass du uns immer und immer wieder neue Offenbarungen darüber gibst. Leitet euch jetzt noch in einem Lobpreislied an und dann wünsche ich euch eine super gesegnete Woche. Danke, dass ihr mir zugehört habt.